Meine Predigt heute heißt, und ich muss wirklich versuchen, um mich an meinem Skript zu halten, weil ich habe viele Punkte und ich will es nicht zu lange machen, aber es geht darum, ein Wunder, das hier am Werden ist, am Entstehen ist, die Entstehung eines Wunders. Gott ist dabei, etwas Großartiges zu tun hier in der Oase. Und wollen wir darüber reden, was Gott getan hat, was für großartige Sachen wir mit Gott erlebt haben, aber gleichzeitig, wo es hingeht. Wir schauen uns das an, was Gott am Tun ist. Gott hat uns eine Vision gegeben, um hier in Castellón etwas aufzubauen und einen Traum von Kirche hier auf dem Hunsrück. Deswegen sagen wir unser Gemeindemotto, so wie im Himmel, auch auf dem Hunsrück. So wie wir das aus dem Vater Unser kennen, so wie im Himmel, so auch auf Erden. So wollen wir das nicht einfach allgemein auf Erden machen, aber wir wollen da, wo Gott uns berufen hat, da, wo Gott uns gepflanzt hat, hier auf dem Hunsrück, wollen wir sehen, dass sein Himmelreich sich manifestieren kann, hier auf Erden. Und wir wissen, wir sind alle unvollkommene Menschen und was wir bauen, wir geben unser Bestes, aber oft ist das, was wir geben, unvollkommen. Aber es ist schön, um zu sehen, dass Gott unvollkommene Sachen nehmen kann und sie verwandeln kann. Und wo wir merken, dass etwas, das nicht da war, plötzlich entsteht. Und wir sehen, wie das Wunder vor unseren Augen stattfindet. Wer von euch liebt IKEA-Möbeln? Genau, ich und meine Frau müssen ganz schnell unsere Hände heben, denn ich muss sagen, es begeistert mich, also ich bin begeistert von IKEA-Möbeln. Manu und ich, wir gehen öfters nach IKEA, um uns inspirieren zu lassen für unser kleines Zuhause. Aber eigentlich muss ich sagen, wir gehen hier zu Möbelpreis, lassen uns dort inspirieren und dann gehen wir, wie heißt das, nach IKEA und gucken, ob sie da etwas Ähnliches haben, das ein bisschen günstiger ist. Aber wisst ihr, wenn ihr dann so in IKEA reinkommt, dann seht ihr all diese Wohnzimmer und Küchen und all diese Sachen, die so toll eingerichtet sind, die sehen so perfekt aus und dann bist du inspiriert, dann gehst du hin, dann kaufst du dir etwas und du bist inspiriert vor dem fertigen Produkt. Aber bei IKEA geht es ein bisschen anders. Denn bei IKEA kriegt man nicht das fertige Produkt. Es gibt eine Herausforderung dort. Und alle, die schon mal Möbel bei IKEA gekauft haben und sie dann aufbauen müssen, die wissen, worüber ich spreche. Denn du bekommst nicht das fertige Produkt, sondern deine Ware werden bei IKEA in einem Pappkarton verpackt und das nimmst du mit nach Hause und wenn du es dann öffnest, dann sieht alles anders als das fertige Produkt aus. Und dann bist du dran, hast du ein Paket mit vielen kleinen Einzelteilen, so mit Material und mit vielen Schrauben und ich kann euch sagen, manchmal war ich verzweifelt an die Schrauben, weil dann bist du irgendwie, so typisch männlich, ne? So, wir wollen nicht die Anleitung anschauen und weißt du, dann legen wir los und dann haben wir schon die Hälfte aufgebaut und dann sehen wir, dass das eigentlich umgekehrt ist und dann muss man alles wieder umbauen. Genau. Wenn wir die Anleitung folgen, dann bringt uns das zum fertigen Produkt. Und dann kann dann kann das Wunder von IKEA wirklich stattfinden. Genauso ist es mit Vision in unserer Gemeinde. Gott hat uns sein fertiges Produkt gezeigt, seine herrliche Gemeinde. Und ich kann euch sagen, es war der erste Predigt, die ich gepredigt habe, als wir in 2004 die Gemeinde gegründet haben. Und da ging es darum, über seine herrliche Gemeinde. Irgendwie im Herzen trage ich eine Vision von einer Kirche wo viele dazukommen, wo Menschen Gott kennenlernen, wo das Leben von Menschen verändert wird, wo wirklich Gott wirken kann, wo eine Gruppe, eine Gemeinschaft von Menschen entstehen kann, die Gott die Ehre gibt. Seine herrliche Gemeinde. Aber das fertige Produkt kriegen wir nicht irgendwie so abgeliefert, auch in der Gemeinde nicht. Denn es gibt viele Schritte, die dazu notwendig sind, um dieses, was Gott hier am Tun ist, aufzubauen. Und wenn wir die Vision, die Gott uns gegeben hat, anwenden, werden wir irgendwann diesen Auftrag, den Gott uns gegeben hat, erfüllen. Wir schauen uns Markus 2, Vers 1 bis 12 zusammen an. Ich möchte diese Bibelstelle, die Versen kurz vorlesen. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über die Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seine Matte herunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solche Gedanken Raum in eure Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelebten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen. Ein Wunder. Ein Wunder, das sich vor ihren Augen entstand, das Gestalt nahm, wo sie dabei waren. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich möchte, dass wenn Menschen in der Oase kommen, dass sie sagen können: So etwas habe ich noch nie gesehen. Und da geht es nicht um Äußerlichkeiten, aber es geht um die Gegenwart, um die Nähe Gottes, um das, was Gott tut oder tun möchte in unserem Leben. Diese Geschichte besteht aus, am Ende sehen wir das Wunder, das fertige Produkt, aber es fängt mit vielen verschiedenen Einzelteilen an, genauso wie wir das bei IKEA-Möbeln sehen. Und ich möchte heute Morgen, aus diesem Markus-Evangelium, aus Markus 2, möchte ich einige Einzelteile quasi hervorheben, die wir brauchen, um das Wunder entstehen zu lassen, was Gott letztendlich uns geben möchte. Und das erste Einzelteil, das wir sehen, ist der Gelähmte. Da ist ein Mann, er war jahrelang, wir wissen nicht genau, er war gelähmt und er braucht ein Wunder. Er braucht ein Wunder, er hatte zwei kaputte Beine, er steht hier und es gibt ein Problem. Er kann nicht gehen, er ist gelähmt. Und wir sehen, dass das Wunder überhaupt mit einem Problem anfängt. Es fängt mit der Feststellung eines Problems an. Und so ist es sehr oft, wenn wir Gemeinde bauen wollen, wenn wir das erreichen wollen, wenn wir vorangehen wollen mit Jesus. Es fängt mit einem Problem. Aber wisst ihr, wenn es kein Problem gäbe, brauchten wir kein Wunder. So diese Probleme, oft sehen wir Probleme als negativ und natürlich sind Probleme negativ, aber ich möchte uns heute herausfordern, sehe die Probleme, die du in deinem Leben erlebst, die du begegnest, sehe sie als Einzelteile, das Material, worauf, das du brauchst, um dieses Wunder entstehen zu lassen, um dieses Wunder entstehen zu lassen, das Gott in dein Leben machen möchte. Wir sollen keine Angst für sie haben. Wir sollen nicht versuchen, Probleme zu verstecken, aus dem Weg zu gehen oder wegzulaufen von Problemen. Nein, wir sollen Probleme konfrontieren. Wir sollen sie angehen und wir sollen vertrauen, dass Gott ein Wunder aus diesem Problem machen wird. Als Joshua, glaube ich, als Joshua und 12 andere Leute, so insgesamt Kaleb und Joshua und 10 andere Leute, 12 insgesamt, die wurden als Kundschafter geschickt in das neue Land, in das verheißene Land, das Gott sein Volk versprochen hat. Und sie haben gesagt, geh mal hin und schaue, wie das Land aussieht. Und als sie in das Land hineinkamen, haben sie gesehen, das ist das Beste, so etwas haben wir noch nie gesehen. Sie haben gesehen, das ist ein Land, das fließt von Milch und von Honig und Trauben so groß, dass man brauchte 2 Männer, um diese Trauben zu tragen. Es war einfach großartig. Aber den Bericht, den sie zurückbrachten, war negativ. Sie haben gesagt, oh, es gibt Probleme, es gibt nur Probleme, es gibt Riesen und wir werden nie das Land einnehmen können. Und diese 10 Leute, die haben nur gemeckert und haben nur geschaut auf das Problem und haben gesagt, das Problem ist so groß, wir kriegen es nicht hin. Bis auf diese 2, Kaleb und Joshua. Denn Kaleb und Joshua, die sagten, nein, klar gibt es Probleme, klar gibt es Riesen, aber wir werden diese Riesen, wie heißt das, fressen wie Brot, sagt die Bibel. Wir werden sie zum Frühstück werden wir sie verzehren. Wir gehen das Problem, gehen wir schnurstrack geradeaus an. Wir konfrontieren das und Gott wird uns aus diesem Problem ein Wunder machen. Einschränkung kreiert Innovation. Einschränkung, da wo es Probleme gibt, da wo wir vielleicht nicht mehr wissen, wie wir weitergehen können, das kreiert, dass Möglichkeiten entstehen können, dass Gott wirken kann. In der Oase gibt es viele Einschränkungen. Wir sind in neuen Räumlichkeiten. Und wir brauchen noch viel zu tun, um diese Räumlichkeiten so einzurichten, wie wir sie gerne haben möchten. Noch gerade heute Morgen haben wir wieder eine der unsere Probleme festgestellt. Wir haben zum Beispiel keine Kinderräume. Wir brauchen Kinderräume, damit unsere Kinder einen Raum haben, wo sie ihren Gottesdienst feiern können. Weil für uns sind Kinder sehr wichtig. Wir wollen sie nicht irgendwie so, hier ist alles gut und ja, und die Kinder, die müssen halt irgendwie fertig werden. Wir haben in die 13 Jahre, dass wir die Oase gegründet haben, haben wir gesehen, dass wir immer ein Problem hatten mit Kinderräumen. So, dann hatten wir nur einen ganz kleinen Raum, dann hatten wir einen Raum, so wo 2 Gruppen quasi zusammen sein mussten. Dann irgendwann haben wir gesagt, okay, wir machen nur eine Gruppe. Und immer gab es ein Problem. Dann sind wir aus der Kirchstraße raus und sind in Gemeindehäuser gegangen. Aber das Problem hat sich da nicht gelöst. Wir haben dann auch wieder kleine Räume gehabt, wo unsere Kinder drin sein mussten. Und, Und irgendwann haben Carmen und Mann und ich haben miteinander gesprochen, und als wir quasi in diese neuen Räume waren, haben wir gemerkt, so, das sind so viele Kinder und wir müssen irgendetwas tun, damit das weiterkommen kann. Das ist ein Problem, wir haben noch immer ein Problem. Aber heute haben wir zwei Gruppen, und eine der großen Probleme waren Mitarbeiter. Wir haben gedacht, wie kriegen wir die Mitarbeiter, um dieses Problem zu lösen? Und Gott hat vor unseren Augen ein Wunder passieren lassen. Denn als wir eine Woche kamen, als wir eine Woche vorher noch miteinander gesprochen hatten, dann hat so negativ ausgesehen. Wir haben gedacht, oh ja, wir haben vielleicht zwei, vielleicht drei, die da noch mitmachen wollen und so. Und an dem Sonntag, als danach kommt, kamen total begeistert auf mich zu und sagt, Winston, du wirst es nicht glauben, der hat sich gemeldet, die hat sich gemeldet, da sind noch zwei dazu gekommen, und wir haben jetzt ein Team, dass wir einfach ohne Probleme zwei Gruppen anbieten können. Wisst ihr, wir können schauen auf das Problem und dann können wir sagen, es wird nicht klappen, es wird nicht geschehen, aber das Problem ist ein Einzelteil, um das Wunder geschehen zu lassen. Und wenn das unsere Haltung ist, dann werden wir großartige Sachen sehen. Wir haben immer Mangel an Musiker. Wir brauchen Leute, die mithelfen, um den großartigen Lobpreis, den wir jeden Sonntag haben, zu gestalten. Letzte Woche vor drei Wochen jetzt, ne, ist Louis nach Hause gegangen. Er war hier für einige Zeit, für einige Monate. Und jetzt haben wir wieder eine Klavierspielerin. Aber weißt du, Gott hat uns, seit wir angefangen haben, hat er immer neu versorgt. Da würde gerade eine Person ausscheiden und die nächste kam rein. Ich weiß noch, wir hatten Ruth, die Klavier gespielt hat, und Ruth und ihre Familie, die sind dann gegangen aus der Gemeinde, und als in der Woche drauf kam der William und hat gesagt, ich kann ein bisschen Klavier spielen, wenn ihr mich gebrauchen könnt, dann wäre es schön. Und die Woche drauf, ich habe ihm gesagt, natürlich, komm. Und die Woche drauf hat er gespielt. Und als William, der leider auch verstorben ist, als William gestorben ist, noch vor er starb, kamen neue Leute dazu. Und immer wieder hat Gott versorgt. Und ich bin einfach erstaunt, um zu sehen, was Gott tut in diesem Bereich. Es wird Probleme geben, aber die Probleme sollen wir als Herausforderungen sehen. Und jedes Mal, wenn wir merken, wir haben Mangel, jedes Mal, wenn wir merken, wir sind eingeschränkt, jedes Mal, wenn wir sehen, hier fehlt es an Geld oder hier fehlt es an Ressourcen oder hier fehlt es an dieses oder jenes. Klar, es ist wichtig, dass wir das sehen, aber gleichzeitig schauen wir auf das, was Gott tun wird. Ich möchte einen Punkt speziell hervorheben, wenn wir über Einschränkungen reden oder über Probleme reden. Ein großes Problem ist es vielleicht, ich erwähne es einfach. Gebet ist Herz und Seele einer Gemeinde. Wenn wir sehen wollen, dass eine Gemeinde wächst, wenn wir sehen wollen, dass eine Gemeinde gesund wächst, das ist eine Gemeinde, der betet, der auch gemeinsam betet. Und auch das ist so ein Bereich, wo wir gemerkt haben, so Gottesdienste, da ist es gut, aber so die Gebetsversammlungen, die werden sehr sparsam besucht. Und ich möchte heute Morgen, ich möchte einfach ermutigen, ist es schon soweit? Ich habe gerade angefangen. So, du kannst heute dich noch mal kurz hinsetzen. Ich ruf dich, wenn wir so weit sind. Genau, das ist auch eine Sache, die wir eingeführt haben, dass so 30 Minuten habe ich Zeit zu predigen. Aber habe ich wirklich schon 30 Minuten gepredigt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ah ja, okay. Genau. Alles klar. Okay. genau, Gebet. Darüber haben wir gesprochen. Gebet ist wirklich wichtig. Und letztes Jahr haben wir einige Sachen angeschaut und deswegen haben wir jetzt jedes Mal, das ist auch ein Teil der Vision, wir sagen, wir machen zwei große Gebetsaktionen. Wir machen 21 Tage des Gebetes am Anfang des Jahres und mitten des Jahres, so direkt nach der Sommerferien. Und wo wir einfach 21 Tage nehmen, um irgendwie konzentrierter oder um einfach einen Fokus zu legen auf Gebet. Und dazu möchte ich wirklich jede ermutigen, um da mitzumachen. Aber nicht nur das, wir sagen auch, wir haben unsere tägliche, so jedes Jahr zweimal, aber auch jede Woche haben wir eine Gebetszeit am Samstag. Und ich merke, so, wenn ich so schaue, dann sage ich, unser Samstaggebet ist toll, seit wir hier dabei sind, aber für mich ist es trotzdem ein Problem. Darf ich offen sein heute Morgen? So, ich wünsche mir, und kein Zwang, weil Zwang nützt gar nichts, aber ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde dieses Problem angehen und dass wir sagen, hey, Gebet ist eine wichtige Sache. Und ich habe eine Vision, wenn ich denke an unsere Gebetsstunden. Ich war vor einige Monate war ich in der Ecclesia-Gemeinde in Nürnberg und die haben auch Frühgebet und dann bin ich, eines Morgens bin ich zu ihrem Frühgebet-Gottesdienst gegangen. Und da waren um 6 Uhr morgens, sie fangen ein bisschen früher an wie wir, um 6 Uhr morgens waren da 90 plus Leute zusammen. Und die haben so, es war ein tolle Gebetsgemeinschaft. Die Menschen haben zusammen gebetet und man hat einfach, und als ich das so gesehen habe, dann fing ich an zu träumen und ich habe gesagt, genau so wird es sein. Wisst ihr, wenn in unserer Gemeinde der Gebetsstunde besser besucht wird als der Sonntagmorgen Gottesdienst, dann kann ich euch sagen, werden wir Erweckung erleben. Dann werden wir Erweckung erleben. Es gibt viele Erweckungen, die genau so angefangen haben. Es gab eine Erweckung in Amerika, wo Leute anfingen, jeden Tag in der Mittagspause, so, das waren alle Leute, die fest in der Arbeitszeit waren, die jeden Tag in der Mittagspause Zeit genommen haben, um zu beten. Und als sie damit anfingen, es ging wie ein, wie heißt das, Wildfire, ging es weiter und in ganz New York und in viele andere Orte ist Erweckung ausgebrochen und Gott hat wirklich gewirkt. Die Herrenhuter, die fingen mit einer Gebetsbewegung an, die über 100 Jahre gedauert hat. Weißt du, das ist mein Traum, das ist meine Vision, um zu sehen, dass so eine Begeisterung entsteht, auch für das Gebeten, für das Gebet. Und klar ist es ein Opfer. Und ich will niemand, weil ich weiß, dass es viele Leute zu Hause beten und eine persönliche Gebetszeit haben. Aber ich wünsche mir, ich hoffe, dass wir auch diese gemeinsame Zeiten haben, wo wir gemeinsam beten. Und ich kann euch sagen, da ist Kraft, wenn Christen zusammenkommen und gemeinsam beten. Die Vision von der Oase, da haben wir 4 Punkte. Und es ist Gott kennen durch unsere Sonntagmorgen-Gottesdienste. Ich werde nicht sehr weit drauf eingehen. Ihr habt alle so einen Zettel bekommen, so wo auch diese Vision aufgeschrieben steht. Und das sind so diese Punkte, dass wir sehen wollen, dass durch unsere Sonntagmorgen-Gottesdienste Menschen die Gelegenheit bekommen, Gott zu kennen oder Gott besser kennenzulernen, in ihrer Beziehung zu Gott zu wachsen, durch das Wort Gottes, das gepredigt wird und durch eine Zeit des Lobpreis und Anbetungs, wo wir unsere Beziehung zu Gott oder wo wir uns richten können zu Gott hin. Wir wollen Freiheit erleben durch Kleingruppen. Vieles was, wenn es wirklich in die Tiefe gehen muss, wenn wir wirklich Beziehungen leben wollen, wo Menschen uns auch ansprechen oder vielleicht uns begleiten, das kann nicht in einem Sonntagmorgen stattfinden. Das brauchen wir Kleingruppen. Ich fand es so toll, dass Melanie das kurz erwähnte, wo sie gesagt hat, ja, und sie hat gemerkt, ich brauche das. Und dann ist sie auf die Suche gegangen danach und hat in der Oase auch Kleingruppen gefunden. Es ist, wenn ich an Kleingruppen denke, das war auch so ein Problem. Das war auch so eine Situation in der Oase, wo wir immer geguckt haben, wie können wir das verbessern? Was können wir tun? Und seit letztes Jahr haben wir das Ganze ein bisschen geändert und ich merke, es ist noch nicht das, was es sein soll, aber wir sind auf dem Weg. Wisst ihr, vorher hatten wir ungefähr 2 bis 3 Gruppen, so wir hatten, ich glaube, 5 und dann wird es immer weniger und dann hatten wir 2 bis 3 Gruppen, die funktioniert haben in der Oase. Und dann haben wir das Ganze umgestellt und bei der ersten Term hatten wir 13 Kleingruppen, womit wir gestartet sind. Und bei der Term dieses Jahr haben wir 9, so da waren glaube ich auch 12, aber letztendlich haben 9 Gruppen haben angefangen. Und diese 9 Gruppen, da ist eine Gruppe, das ist der Alpha-Kurs, aber der Alpha-Kurs besteht aus 3 Kleingruppen. Wir sehen, dass wirklich etwas, so, da passiert etwas. Menschen gehen in Kleingruppen und Kleingruppen berührt das Leben von Menschen und Menschen finden Freiheit. Meine Vision für nächstes Jahr ist, dass wir wenigstens 13 plus Kleingruppen anbieten können. Und da seid ihr auch gefragt, das bedeutet, wenn du doch nicht in eine Kleingruppe gehst, diese Wichtigkeit, um Freiheit zu erleben, gehe und besuche eine Kleingruppe. Schließ dich eine Gruppe an, wo du mit anderen das christliche Leben wirklich leben könnt. Und wenn es keine Kleingruppe gibt für dich, dann fang eine Kleingruppe an. Dann geben wir die Gelegenheit, dann fang eine Kleingruppe an. Rede mit mir, wenn es ein Bereich gibt, wo du sagst, ich denke, dass Übersetzung oder dass eine Kleingruppe entstehen soll, um Deutsch zu lernen, dann rede mit mir und dann fangen wir so eine Kleingruppe an. Und wenn ihr so, wir wollen sehen, dass diesem Bereich wirklich, dass sie weitergehen können. Bestimmung entdecken durch die nächsten Schritte. Diese Kurs, die wir jeden Sonntag nach dem Gottesdienst anbieten. Wir machen das ganz einfach. Wir sagen, wir machen jeden ersten Sonntag ist der erste Schritt von der Kurs. Jeden zweiten Sonntag der zweite Schritt. Jeden dritten Sonntag der dritte Schritt. Jeden vierten Sonntag der vierte Schritt. Und es ist ein Weg, um sehr schnell und sehr einfach in das Gemeindeleben hineinzukommen. Und auch dort merke ich, da fängt etwas an. Jetzt haben 2 Leute mich angesprochen, die gesagt haben, hey, können wir da mithelfen, dass diese nächsten Schritte, was so ein wesentlicher Teil ist, was ein Teil der Vision der Oase ist, dass es wirklich ein Leben, dass es weitergehen kann und dass wir das wirklich weiterführen können. Und das freut mich sehr. Denn durch diesen Kurs haben einige Leute wirklich schon gesagt, hey, ich wusste irgendwie nicht, was soll ich tun und was kann ich mitmachen in der Oase. Es war so schön, Milena hatte gesagt, als wir wir hatten unser erstes Treffen für den Kindergottesdienst, wo wir jetzt eine neue Gruppe, und dann kam sie dazu. Und sie sagte, während diese nächsten Schritte, als wir dann über verschiedene Teams und verschiedene Begabungen gesprochen hatten, dann hat sie in ihr Herz wirklich gemerkt, sie hat gesagt, ich spürte von, wenn ich etwas machen würde, dann würde ich gerne im Kinderdienst mitarbeiten. Und das hat irgendwie ihr Herz berührt. Und dann kam das zusammen, was zusammenkommen muss. Und so ist das wirklich ein Weg, um in die Gemeinde den Weg weiterzufinden. Nächste Schritte ist ein Teil unserer Vision. Und der vierte Punkt ist einen Unterschied machen durch Traumteams. Denn wir haben einige Teams hier in der Gemeinde und wir nennen sie Traumteams, weil wir glauben, dass durch diese Teams Menschen den Traum, den Gott sie gegeben hat, das Wunder, worüber wir heute sprechen, dass das Wunder, das Gott in ihr Herz gelegt hat, das noch nicht da ist, aber am Entstehen ist, dass es entstehen kann, dass Menschen einen Unterschied machen können, hier in der Gemeinde, aber in Castellón, in dieser Welt, und dass es wirklich weittragend sein darf. Ich glaube, dass Menschen mit ihren Gaben und mit ihren Talenten kommen können. Und das ist die Kirche, die wir bauen. Wir sind nicht eine Kirche, wo eine Person oder eine kleine Gruppe das Ganze macht. Aber es ist nicht auf die Talenten und auf die Gaben von einigen gebaut, aber es ist auf das Opfer und auf von vielen ist es gebaut. Und das ist die Gemeinde, die wir haben wollen. Der zweite Punkt. Und ich habe noch viel mehr Punkte. Der zweite Punkt sind die Einzelteile, die wir brauchen, sind die Männer. Denn es wird gesprochen über vier Männer, die diese Gelähmte irgendwie zu Jesus bringen. Und da steht eigentlich nichts über ihren Namen, über ihre Arbeit, ihren Stand im Leben. Da steht gar nichts. Sie sind irgendwie anonym. Aber sie sind da und Gott benutzt sie, um ein Wunder zu tun. Und das ist diese Armee von diese Traumteamler, diese Armee von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Das ist, was wir in der Oase sehen wollen. Wir wollen sehen, dass Menschen quasi mittragen, mit ein Teil werden von das, was Gott hier in dieser Gegend tut. Und so ein Teil werden und ihre Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen können. Deine größte Fähigkeit ist deine Verfügbarkeit. Deine größte Fähigkeit ist deine Verfügbarkeit. Denn es fängt einfach damit an, dass Menschen sagen, hier bin ich. Ich möchte ein Teil werden von das, was hier geschieht. Das ist die Art von Kirche, die wir sein wollen. Das dritte Punkt, ihr merkt, ich gehe ein bisschen schneller jetzt. Der dritte Punkt ist das Haus. Denn Jesus trifft sich bei ihm zu Hause, das ist interessant, Jesus hat ein Haus und er trifft sich dort und er kam quasi wieder zurück nach Hause und alle Leute haben davon gehört und das Haus war bombevoll. Das Haus war bis zum geht nicht mehr gefüllt. Und da konnten keine Leute mehr rein. Die Menschen hatten so einen Hunger nach Gott und dass so viele Leute dabei waren. Es ist interessant, Andrew Locke hat am 3. Juni dieses Jahres, hat er geweissagt, wir waren einer der ersten Gottesdienste, die wir hier in diesen Räumlichkeiten hatten. Und dann hat er geweissagt, dass dieses neue Haus bald zu klein sein würde. Und dass sogar Menschen draußen stehen werden. Und wisst ihr, wann das soweit war? Die Woche danach, 10. Juni, waren so viele Leute und wir haben zum ersten Mal in der Geschichte der Oase hatten wir über 200 Leute, so um die 200 Leute hatten wir zum ersten Mal. Und wir hatten zu wenig Stühle und da haben Leute draußen gestanden. Und er sagt, zum Glück war es noch schönes Wetter, so dann ging es auch. Und dann wann war das? 2. September dieses Jahres hatten wir eine Kindersegnung und da waren wir zum ersten Mal in diese Räume. Und da waren um die 240 Leute waren da. So 200 zum ersten Mal überschritten und dann einige Monate danach oder 2 Monate danach hatten wir weit über 200 Leute. Und wir merken, Gott tut etwas. Da ist etwas in Bewegung. Und Gott hat, als Mani und ich in 2004 uns vorbereitet haben auf diese Oase, damals wir wollten eine Gemeinde gründen und Gott hat uns das aufs Herz gelegt. Und an dem, so als wir gerade nach gebrochen und hat gesagt, dass diese Gemeinde eine 1000-Mann-Gemeinde sein wird. Und ich weiß noch, als ich das gehört habe, ich habe gedacht, Castellón besteht aus 5000 Einwohnern. Dann muss wie soll eine 1000-Mann-Gemeinde in so eine ländliche Gegend entstehen? Und ich weiß es auch noch nicht. Aber ganz genau, das Wunder entsteht. Und weißt du, wir müssen nur die Einzelteile bedienen. Und wenn wir die Einzelteile, das, was Gott uns aufs Herz legt, den Teil, den wir tun müssen, tun, dann baut er seine Kirche. Er baut seine Gemeinde. Und wir sehen, als die vier Männer beim Haus von Jesus kamen, dürften sie nicht mehr rein und sie würden abgewiesen. Nein, es gibt keinen Platz mehr, es ist zu voll. Da können nicht noch mehr Leute da rein. Aber habt ihr gesehen, diese vier Männer haben etwas getan. Sie haben gesagt, wir nehmen kein Nein als Antwort. Wir suchen einen Weg. Wir sehen nicht das Problem, aber wir sehen eine Herausforderung. Und wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und wenn wir wirklich sehen wollen, dass Gott, dass diese Person zu Jesus geführt wird, dann werden wir ihn zu Jesus führen können. Sie haben ein Loch gemacht im Dach, nur damit der Gelähmte zu Jesus kommen konnte. Und ich glaube, dass wir viel zu oft zurückschrecken für Schwierigkeiten, für Zurückweisungen und für Ablehnungen. Und dass, wenn irgendetwas ein bisschen dagegen steht, dass wir dann sehr schnell sagen, oh, dann ist wahrscheinlich es nicht der Wille Gottes. Dann will Gott es vielleicht nicht. Und dann machen wir nicht. Aber manchmal muss man weitermachen und dranbleiben, bis etwas geschieht. Wir haben das teilweise mit unseren Räumlichkeiten haben wir das erlebt. Wir sind schon Jahre sind wir dran, um nach neue Räume zu suchen. Und dann haben wir das hier probiert und dann wurde das abgelehnt. Dann haben wir das probiert, dann ging das nicht. Dann war das. Und wir haben uns immer wieder haben wir nach Möglichkeiten gesucht. Aber eine Sache haben wir nicht getan, ist aufgehört zu suchen, aufgehört zu beten, dass Gott die Räume uns schenkt. Und heute sind wir in Räume, die Gott uns gegeben hat. Je größer unsere Vision, desto größer wird der Widerstand sein. Und ich glaube, dass wir eine große Vision haben. Aber wenn es Widerstand gibt, macht weiter. Macht weiter. Diese vier Männer, sie trotzen alle Schwierigkeiten und Widerstand und finden einen Weg, wo es keine gab. Der vierte Punkt sind die Kritiker. Die Schriftgelehrten, die eigentlich den Draht nach oben haben mussten, als sie das Ganze sahen, haben sie gesagt, was soll das? Nein. Und die fingen an, das Ganze zu kritisieren. Oft kommt Kritik aus einer Ecke, wo du es nicht erwartest. Aber meine Botschaft heute Morgen ist, Kritik, auch diese negative Seite, die wir manchmal spüren, ist auch ein Teil, ein Einzelteil, das hilft in dem Wunder, das Gott letztendlich bewirken wird. Und der Stichpunkt, die ich hier geschrieben habe, ist dicke Haut, weiches Herz. Es ist wichtig, dass wenn wir, weißt du, wenn Leute sich gegen dich oder gegen deinen Dienst oder gegen deine Person wenden, dann tut's weh und dann wird man verletzt. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wenn wir Gemeinde bauen, dann wird Widerstand kommen. Es gab in einer Situation im Buch Nehemia, sehen wir, dass als Nehemia anfing zu bauen, diese Mauer zu bauen, dann kam Widerstand von außen, außerhalb. Und dann kam auch Widerstand von innerhalb. Und irgendwie da kamen Leute, die alles gemacht oder versucht haben, um das Werk zu stoppen, um irgendwie das Ganze anzuhalten. Und dann sehen wir, dass Nehemia wird dann irgendwann, so Sambalat war einer dieser Männer und hat schon vieles versucht. Und als es ihm nicht gelingte, dann hat er gesagt, okay, Nehemia, wir müssen etwas Wichtiges mit dir besprechen. Kannst du bitte zu uns kommen und dann werden wir eine Sitzung haben und dann werden wir darüber reden. Und sie hatten aber geplant, etwas ihm anzutun. Und so würde er gerufen, um sein Werk liegen zu lassen, diese Arbeit, womit er beschäftigt war, zu lassen und zu kommen für eine wichtige Meeting, für ein wichtiges Gespräch. Aber in Nehemia 6, Vers 3 sagt er Folgendes. Er sagt, ich führe gerade ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es zurückließe und zu euch hinabkäme? Er sagt, nein, ich richte mich auf das, was Gott mir gegeben hat. Weißt du, wenn Kritik kommt, wenn Sachen gegen dich kommen, dann entwickle eine dicke Haut. Lass es einfach von dir abprallen. Aber entwickle ein weiches Herz. Werd nicht hart oder zynisch oder kritisch. Und Mani hat über Vergebung gesprochen, dass wir immer wieder, auch wenn Leute uns verletzen, dass wir immer wieder zu dem Punkt kommen können, wo wir vergeben und vergeben und vergeben. Die Bibel sagt, wie oft sollen wir vergeben? Oder Petrus fragte, ne, wie oft sollen wir vergeben? Und 7-mal, und dann sagt Jesus, 7-mal 70. Was bedeutet, 7 ist eigentlich das Vollkommene. Das bedeutet, egal und das am Tag. So wir müssen jeden Tag, müssen wir unendlich 4-mal vergeben. Immer wieder ein weiches Herz haben. Wenn du verletzt wurde, gehe zu Jesus und lass wirklich diese Wunde wieder geheilt werden, damit dein Herz weich bleibt. Aber gleichzeitig, lass nicht alles, was Leute sagen, dich so beeinflussen, dass du immer wieder verletzt wirst. Entwickle mit die Hilfe Jesu eine dicke Haut. Der 5. Punkt ist Retter. Der Retter. In diesem Pappkarton, wo es diese verschiedenen Einzelteile gibt, ist ein Teil der Retter. Jesus sagt zu der Gelähmten, deine Schuld sind dir vergeben. Und als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, deine Schuld ist dir vergeben. Unser Glauben kann das Leben von Menschen beeinflussen. Diese 4 Männer hatten Glauben, nie der Gelähmte, die 4 Männer hatten Glauben. Und ihr Glauben hat gemacht, dass sie der Mann zu Jesus gebracht haben und dass diese Person Jesus begegnen konnte. Aber was sagt Jesus, als er diesem Mann begegnet? Wir würden denken, es ist doch offensichtlich, was er will. Es ist doch klar, er will geheilt werden. Er kann nicht gehen. Herr Jesus, kannst du ihn bitte heilen? Aber Jesus fängt an mit etwas viel Wichtigeres. Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Er geht quasi nicht nur aufs Äußerliche, aber er geht direkt auf das Innerliche des Herzens. Auf das, was jeder Mensch am meisten braucht. Und das ist Errettung. Wir brauchen einen Retter. Wir brauchen einen, der uns von unserer Schuld befreit. Und dieser Mann begegnet Jesus in erster Linie als sein Retter. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast Jesus noch nicht als Retter erlebt, du kennst ihn vielleicht seit du klein bist und du hast viel von ihm gehört und du kennst ihn als ein großer Meister, als ein großer Prophet, als einer, der die Welt verändert hat, aber nicht persönlich deine Schuld vergeben hat, dann würde ich sagen, lerne Jesus heute als Retter kennen. Was für Nutzen haben 2 gesunde Beine, wenn deine Seele kaputt ist, wenn dein Herz weit weg von Gott ist. Und klar, Gott will uns auch, wir kennen die Geschichte, Gott will uns auch in unsere Körper berühren, aber er fängt an mit der Errettung. Oft sind Gottes Wunder am Anfang nicht sichtbar oder messbar. Aber wenn das, was nicht sichtbar ist, passiert ist, dann wird es weitergehen und dann wird es zu sehen werden. Mein letzter Punkt heute ist die Matte. Das ist jetzt in unserer Box, in unserem Paket, die wir von Jesus mitbekommen haben, um das fertige Produkt herzustellen. Und das ist die Matte. Was sagt die Matte aus? Jesus sagt diesem Mann, nachdem er geheilt wurde, körperlich geheilt wurde, nachdem er Jesus aufgenommen hat und seine Sünden ihm vergeben sind, sagt Jesus, nimm deine Matte auf und gehe. Und ich würde denken, so die Matte, das ist das Symbol von meiner Krankheit, das ist das Symbol der Zeit, wo er nicht gehen konnte. Und jetzt muss er das mitnehmen. Ich würde sagen, danke Jesus, es kann ruhig hier bleiben. Ich bin jetzt geheilt, ich kann jetzt gehen, ich brauche keine Matte. Ich brauche das nicht. Warum soll ich meine Matte mitnehmen? Aber Jesus sagt ihm, nimm die Matte und gehe. Denn die Matte war ein Zeichen seiner Krankheit, aber gleichzeitig war das, es hat die Narben dargestellt aus der Vergangenheit. Es hat seine Geschichte, sein Zeugnis, das, was er miterlebt hat. Wisst ihr, wir werden alle von Jesus geheilt, wenn wir zu Jesus kommen. Aber was Jesus nicht tut, ist die Narben wegnehmen. Als Jesus selbst starb am Kreuz, wurde seine Hand durchbohrt, seine Füße wurden durchbohrt. Und als er vom Toten auferstand und einen neuen Körper, einen verherrlichten Körper bekam von Gott, waren die Narben noch immer drin. Warum? Warum lässt Gott Narben? Denn die Narben, die erzählen die Geschichte. Die Narben, die sagen das, was Gott in dein Leben getan hat. Weißt du, die Sachen, wodurch du gegangen bist und wo Gott dich jetzt rausgeholt hat, die Narben sind sichtbar, aber Heilung hat stattgefunden. Wenn Narben da sind, ist der Heilung komplett. Der Heilung ist komplett, aber die Narben, die sind zurückgeblieben. Und irgendwie sagt Gott, nimm deine Matte. Nimm deine Matte. Das Zeichen, das, was eigentlich das Symbol war von dein Vergehen, von deiner Krankheit, von das, nimm es mit und trag es. Trag es, dass alle sehen können, dass du früher auf die Matte liegen musste, aber heute gehen kannst. Dass du früher dieses Leben gelebt hast, aber heute hast du ein neues Leben in mir. Die Narben sind sichtbar, aber das, was Gott in dein Leben getan hat, ist noch viel größer dadurch. Fishing Sunday. Es geht um das, was Gott tun möchte. Und ich habe eine große Vision für unsere Kirche, für unsere Gemeinde. Und ich glaube, dass wir, wenn wir nächstes Jahr wieder eine Fishing Sunday haben, dann werden wir sehen, dass wir viel weiter gekommen sind und dass Gott einiges, das er versprochen hat, wieder eingelöst hat. Ich möchte sehen, wie die Gemeinde wirklich ihren Platz einnimmt. Aber was für Gottes Haus gilt, gilt auch für dein Haus. Und jetzt darfst du kommen, Emily. Das, was für Gottes Haus gilt, gilt auch für dein Haus. Das, was Gott hier in der Oase bauen will, will Gott auch in dein Leben tun. Und ich möchte zum Schluss möchte ich ein Zeugnis geben. Ich habe das einmal schon gemacht, aber jetzt mit Bildern, damit es noch klarer, noch deutlicher sichtbar ist. Es geht um zwei Menschen in Sevilla in Spanien. Und ich war, in 2015 war ich dort und ich habe mit diesen Leuten gebetet. Und Gott hat mir einen Abend vorher eine Eingebung gegeben, dass Gott Menschen, die keine Kinder bekommen können, Kinder geben will. Und dann treffe ich diese zwei und ich habe dieses Wort nicht weitergegeben, aber sie kamen auf mich zu. Und erst kam eine und sagte, wir können keine Kinder bekommen. Das waren Sergio Picón Moreno und Marie Carmen Ruiz Estevez. Genau, das ist diese, sind diese zwei Leute. Und die kamen und die haben gefragt, dass ich für sie betete. Und danach, die Person, die übersetzt hat, Justine und ihr Mann konnten auch keine Kinder bekommen. Aber auf jeden Fall, so wie diese zwei kamen und dann habe ich für sie gebetet. Ich habe sie dann die Geschichte erzählt, dass Gott mir das gezeigt hat. Und ich hatte den Eindruck, innerhalb eines Jahres werden sie ein Kind bekommen. Und ich habe immer wieder nachgefragt und das sind 2 Jahre ins Land gegangen und gar nichts. Aber ich musste immer wieder, in gewisse Abstände habe ich an sie gedacht und habe für sie gebetet. Herr, schenke sie das Kind, das du sie verheißen hast. Schenke sie das Kind, das du sie verheißen hast. Und dann sah ich irgendwann auf Facebook dieses Bild. Und sie haben das auf Spanisch geschrieben, so ich habe natürlich nichts verstanden, aber ich hatte eine Ahnung, dass irgendetwas passiert war. Und es war wirklich so, die Marie würde nach 2 Jahren schwanger. Und sie konnten keine Kinder bekommen. Sie hatten schon länger Kinderwunsch und sie konnten keine Kinder bekommen. Und heute ist ihr Baby da. Das Kind ist geboren. Und dann, ich weiß noch so, ich war so froh, dass Gott das getan hat, aber ich habe direkt an das zweite Ehepaar gedacht. Denn das zweite Ehepaar, jetzt darfst du das Bild zeigen, das ist Justina und Rafał Świątek. Sie sind ursprünglich aus Polen, aber wohnen in Sevilla. Und sie haben auch ihre Geschichte erzählt, dass sie schon so lange Kinderwunsch haben und es geht nicht. Und dann habe ich gesagt, Herr, das, was du für die eine getan hast, das kannst du auch für die tun. Und ein halbes Jahr danach sehe ich ein Bild. Und heute ist die Justina schwanger. Das ist ein Bild von diesem Monat. Das Kind ist noch nicht da. Aber Gott ist treu. Das Wunder ist am Entstehen. Das, was Gott versprochen hat, macht er. Und jetzt wieder zu euch. Ich habe gesagt, das, was Gott für sein Haus tun will, will er auch für dein Haus tun. Was ist deine Herausforderung? Was ist dein Traum? Was ist deine Vision? Was ist das Unmögliche, Große, was du sehen willst? Vielleicht die Bekehrung deiner Kinder, vielleicht die Bekehrung deines Ehemannes, vielleicht eine Herausforderung in deinem Körper, dass du gesund werden wirst, vielleicht, dass du keine Kinder bekommen kannst, vielleicht, ich weiß es nicht, was ist deine Herausforderung? Das Wunder ist am Entstehen. Das Wunder ist am Entstehen. Und ich möchte das prophetisch heute Morgen erklären. Dein Wunder ist am Entstehen. Lasst uns zusammen aufstehen. Ich möchte heute, auch heute, für alle beten, die Jesus nicht kennen, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Und dein Wunder ist am Entstehen. Und ich vertraue Gott, dass du heute nicht nach Hause gehst, ohne eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Und deswegen beten wir einfach als Gemeinde zusammen. Und wenn du da bist, bete mit. Bete mit. und frag Jesus, um in dein Leben hineinzukommen, damit das Wunder, das er in dir tun will, geschehen kann. Lass uns zusammen beten. Lieber Herr Jesus, ich komme vor dein Thron der Gnade und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Sünden. So wie du diesem Mann seine Sünden vergeben hast, vergib mir meine Schuld. Ich habe auch missgebaut und ich brauche deine errettende Vergebung. Rette mich. Ich danke für das, was du am Kreuz für mich getan hast und dass ich dieses Geschenk von Errettung jetzt annehmen kann. Erfülle mich mit deinem Geist, Herr Jesus. Und lass das Wunder, dein Wunder in mein Leben entstehen. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen.